Ich freue mich so, bei euch sein zu können. Heavenbound, auf dem Weg in die Ewigkeit. Wir wollen zum Himmel schauen. Wir haben ja Sabbat. Der Sabbat hat gerade begonnen. Der Sabbat ist dazu da, dass wir nachdenken über den Schöpfer. Die Bibel sagt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und ich weiß nicht, wer von euch heute vielleicht schon auf dem Weg her sich ein bisschen Gedanken gemacht hat über den Schöpfer. Mein Wunsch ist es, dass wir neben all dem, was wir in der Bibel jetzt nachher studieren werden und auch morgen und in den Gebeten, dass wir diesen Sabbat auch nutzen, um darüber nachzudenken, dass wir von Gott geschaffen sind, dass alles, was um uns herum ist, von Gott kommt, dass es keinen Segen gibt, der nicht seinen Ursprung im Himmel hat und dass es nichts Besseres gibt, als dass wir unseren Blick genau zu ihm hinwenden. Wenn wir auf ihn schauen, dann sind wir gerettet. Wenn wir auf ihn schauen, dann werden wir verwandelt. Ich habe heute Morgen in meiner Morgenandacht einen tollen Satz gelesen, da sagt sie Ellen White, je näher wir bei Gott sind, desto sicherer sind wir. Denn der Satan fürchtet die Gegenwart Gottes. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Erweckungssabbat gemeinsam erleben als etwas, wo wir Gott näher kommen. Noch näher. Man kann nämlich Gott gar nicht nahe genug sein. Es geht immer näher, noch näher, nicht wahr? Und heute Abend wollen wir uns mit dem ersten Thema beschäftigen. Alles oder etwas. Nun, ich habe die Angewohnheit, bevor ich die Bibel aufschlage, immer noch mal zu beten. Ich weiß, wir haben schon gebetet, aber bei einem Erweckungssabbat kann man gar nicht genug beten, finde ich persönlich. Und wenn ihr möchtet, lade ich euch ein, dass wir gemeinsam, wo es möglich ist, niederknien für ein Anfangsgebet und dann starten wir direkt ins Thema hinein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt gemeinsam hier sein dürfen, um von dir zu hören, was du in deinem Wort uns sagen möchtest. Wir sind gekommen, um erbaut zu werden, getröstet zu werden, gestärkt zu werden. Und wir wissen, dass das nur dein Heiliger Geist tun kann, durch die Predigt deines Wortes. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du alles Störende fernhältst und dass unsere Herzen offen sind für das, was du uns persönlich sagen möchtest. Sprich zu uns und lass deine Verheißung wahr werden, weil du gesagt hast, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Darauf wollen wir uns jetzt berufen und danken dir im Namen unseres Schöpfers und Erlösers, Jesus Christus. Amen. Amen. Wenn euch jemand fragen würde, was ist der berühmteste oder wichtigste Vers der ganzen Bibel? Welchen Vers würdet ihr nennen? Ach, ihr seid euch einig. Johannes 3, Vers 16. Schlagen wir den mal auf. Unser Thema ist ja, wie komme ich in den Himmel? Und da ist Johannes 3, Vers 16 ein guter Startpunkt. Ihr könnt den Vers auch dann aufschlagen, wenn ihr ihn schon rückwärts auswendig könnt. Es ist immer gut, den Bibeltexte nochmal vor Augen zu haben. Man sieht manchmal doch noch Dinge, die man vorher vielleicht nicht so wahrgenommen hat. Johannes 3 und dort Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich möchte mit ein paar einfachen Fragen beginnen. Frage 1. Wie viele Bedingungen gibt es in diesem Vers, um ewiges Leben zu erhalten? An wie viele Bedingungen in diesem Vers ist das ewige Leben geknüpft? Eine Bedingung. Okay, danke schön. Zweite Frage. Welches ist diese eine Bedingung, unter der man ewiges Leben erhält? Glaube. Okay, sehr gut. Ihr werdet jetzt sagen, wenn das so weitergeht, dann was werden wir Neues lernen? Warten wir es ab. Wer von euch, also schau, also wenn ich euch gerade richtig verstanden habe, reicht es ja offensichtlich zu glauben, oder? Wer an Jesus glaubt, wird gerettet werden. Wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Wer von euch würde sagen, an Jesus zu glauben ist schon entscheidend, aber jetzt Glaube allein, also nur Glaube und nichts anderes, das ist halt doch vielleicht ein bisschen wenig, da muss doch irgendwas doch noch dazu kommen. Und wer von euch würde sagen, nein, sobald ein Mensch an Jesus glaubt, hat er ewiges Leben und es braucht nichts anderes. Also, wer von euch ist für die erste Gruppe und sagt, also Glaube, ja, wichtig, entscheidend, ohne das geht es nicht, aber da muss auch noch was anderes hinterherkommen. Wer ist für die Gruppe? Okay, und wer ist für die andere Gruppe, die sagt, der Glaube allein rettet? Ah, interessant, 50-50. Das ist in jeder Gemeinde so. Schauen wir den Vers nochmal an. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt und ... nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, oder? Habt ihr die Übersetzung auch? Nein, der Text sagt erstaunlicherweise, dass jeder, der an ihn glaubt, also nicht nur die meisten oder einige, sondern jeder, der an ihn glaubt, hat nicht vielleicht oder manchmal oder eventuell, sondern er wird nicht verloren gehen, sondern er hat ewiges Leben. Der Text ist eindeutig, wenn du glaubst, hast du ewiges Leben. Es gibt keine andere Bedingung. Jeder Mensch, der glaubt, hat ewiges Leben. Nun, die Frage ist jetzt, vielleicht bei dem einen oder anderen im Kopf, ja, Moment mal, da sind mir andere Bibelverse im Hinterkopf. Schauen wir mal gemeinsam zu Jakobus. Jakobus Kapitel 2 und dort Vers 19. Vielleicht ist das einer von den Versen, die ihr gerade so im Geist nochmal durchgegangen seid. Jakobus 2, Vers 19, ein sehr interessanter Text. Jakobus sagt uns, oder fragt am Anfang vielmehr, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Also hier haben wir jetzt eine eindeutige Aussage vom Jakobus, dass Dämonen glauben. Jetzt können wir schlussfolgern, weil wir vorhin Johannes 3, Vers 16 gelesen haben, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und hier in Jakobus gesagt wird, dass die Dämonen glauben. Können wir also schlussfolgern, dass die Dämonen ewiges Leben haben werden? Ja oder nein? Seid ihr sicher? Okay. Aber dann haben wir ein Problem, oder? Wenn Johannes 3, Vers 16 da, und wenn Jesus sagt in Johannes 3, Vers 16, nicht wahr? Jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben und wird nicht verloren gehen. Und Jakobus, von dem viele Bibelausleger glauben, dass er der Bruder Jesu war, also der Jesus relativ gut kannte, sagt, die Dämonen glauben und wir alle wissen, die Dämonen werden nicht ewiges Leben haben, sie sind nicht heaven-bound, sondern sie gehen in eine andere Richtung. Dann müssen wir uns die Frage stellen, ja, wer hat denn jetzt recht? Johannes 3, 16 oder Jakobus 2, 19? Jesus oder Jakobus, wer hat recht? Naja, die Frage ist ein bisschen gemein. Die Frage hängt davon ab, ob wir glauben, dass in beiden Fällen derselbe Glaube gemeint ist. Also, wir müssen jetzt nicht entweder den Johannes oder den Jakobus aus der Bibel rausschmeißen. Wir müssen uns nur die Frage stellen, könnte es sein, dass es in der Bibel mindestens zwei verschiedene Arten des Glaubens gibt? Also ein Glaube, so wie in Johannes 3, Vers 16 gemeint ist, ich nenne den mal den rettenden Glauben. Der Glaube, von dem Jesus sagt, wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Komme, was da wolle. Aber dann gibt es offensichtlich einen Glauben, der nicht rettet. Man könnte sagen, der Glaube der Dämonen, denn die glauben auch was. Ja, die glauben zum Beispiel, dass Gott existiert. Dämonen sind keine Atheisten. Sie glauben und zittern. Obwohl sie glauben, sind sie nicht heaven-bound. Nun, lass mich das mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Was würdet ihr denken? Was glauben denn alles so die Dämonen, außer dass Gott existiert? Glauben die Dämonen, dass Gott die Welt geschaffen hat? Ja, die waren dabei, also so aus der Ferne. Ja? Kein Dämon glaubt an Evolution. Glauben die Dämonen, dass der Sabbat der Tag ist, den Gott eingesetzt hat? Keiner von denen hält Sonntag. Glauben die Dämonen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Oh ja. Glauben die Dämonen, dass Jesus auferstanden ist? Glauben die Dämonen, dass Gott 10 Gebote gegeben hat und nicht 9?
Glauben die Dämonen, dass Gott die 10 Gebote gegeben hat, damit man sie halten sollte? Glauben die Dämonen, dass es ein himmlisches Heiligtum gibt? Glauben die Dämonen, dass Jesus 1844 in das Allerheiligste gegangen ist? Glauben die Dämonen, dass Schweinefleisch schlecht für den menschlichen Körper ist? Glauben die Dämonen, dass Ellen White möglicherweise den Geist der Weissagung hatte? Man könnte sie ja fast in die Adventgemeinde aufnehmen, die Dämonen, oder? Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Die Dämonen würden, wenn man ihnen unsere 28 Glaubenspunkte geben würde und sie fragen würde, ist das wahr? Und sie in einem Anflug von Ehrlichkeit mal das ankreuzen würden, was sie eigentlich wissen, gäbe es wenig Punkte, die sie so nicht bejahen würden. Sie können ziemlich vieles, was in der Bibel steht, weil sie es wissen, dass es so ist, checken und sagen, ja, das ist so, das ist so, das ist so. Und doch sagt die Bibel, dass das nur der Glaube der Dämonen ist. Sie glauben das, aber sie sind nicht auf dem Weg zum ewigen Leben. Und das ist eine interessante Sache, denn ich habe manchmal den Eindruck, dass ganz unbewusst wir unseren Glauben ähnlich definieren wie die Dämonen. Wir sind davon überzeugt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir glauben, dass er auferstanden ist. Wir glauben dies, wir glauben jenes. Wir sind davon überzeugt, wir haben keine Gegenargumente. Wir halten es für die Wahrheit. Und denken, deswegen glauben wir, oder? Wir glauben, wir sind gläubig. Warum bist du gläubig? Weil ich weiß, der Sabbat ist der richtige Tag, nicht wahr? Ich habe den Kalender richtig gezählt. Ja? Ich bin gläubig, weil ich habe kein Gegenargument gegen die Theorie, dass Jesus auferstanden ist. Ich bin gläubig, weil ich bin überzeugt, dass man kein Schwein, was auch immer. Ja? Wir halten das für Glaube. Aber ist das eigentlich der Glaube, von dem Jesus sagt, dass wer ihn hat, ewiges Leben bekommt? Schaut mal mit mir an eine bekannte Stelle. Und zwar in 1. Petrus 1, Vers 7. 1. Petrus 1, Vers 7. Wir wollen also die Frage stellen, was ist denn eigentlich echter Glaube? Wenn es nicht einfach nur eine Zustimmung zu 27 oder 28 oder meinetwegen auch 29 Glaubenspunkten ist. Wenn das nicht der echte Glaube ist, was ist echter Glaube? Schauen wir mal in 1. Petrus 1, Vers 7. Dort sagt uns die Bibel, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Der Petrus beschreibt hier, dass unser Glaube ein Ziel hat. Nicht wahr? Die Wiederkunft Jesu. Frage, ist dieser Glaube, der hier erwähnt wird, ist das der rettende Glaube von Johannes 3, Vers 16 oder ist das eher so der Glaube der Dämonen von Jakobus 2, 19? Was würdet ihr denken? Rettender Glaube oder Glaube der Dämonen, der hier beschrieben wird? Das rettende Glaube, oder? Ganz offensichtlich spricht der Petrus hier von rettendem Glauben. Und womit vergleicht der Petrus rettenden Glauben? Welches Symbol nutzt er im Vergleich, um es eigentlich deutlich zu machen, um was es sich handelt? Er verwendet Gold, aber noch spezifischer, es ist was für ein Gold? Im Feuer geläutertes, im Feuer erprobtes Gold. Und wenn ihr Bibelstudenten seid, dann müsst es an der Stelle schon klingeln. Wo in der Bibel gibt es eine Stelle, wo wir etwas von Gold hören, das im Feuer geläutert ist? Offenbarung. Und zwar der Teil, der uns manchmal nicht so gut gefällt, nicht wahr? Offenbarung 3, die Laodicea-Botschaft. Schauen wir mal dort. Offenbarung 3 und dort Vers 18. Ganz bekannter Vers. Wir wollen ihn mal ein bisschen mikroskopisch lesen. Offenbarung 3, Vers 18. Jesus sagt hier, ich rate dir. Also ich ist natürlich wer? Jesus. Was heißt rate? Das ist ja nicht so wie beim Ratespiel, oder? Was meint Jesus, wenn er sagt, ich rate? Ich empfehle dir, ich habe diesen Hinweis für dich, ja, diesen Wunsch, das ist mein Ratschlag für dich. Und wenn es heißt, ich rate dir, wer ist dir? Ich, du, wir. ohne dass wir das jetzt lange und breit erklären, ich glaube, die meisten von euch haben das sicherlich schon oft gehört, Laodicea, das ist die letzte der sieben Gemeinden, das ist die Gemeinde Jesu kurz vor der Wiederkunft, die Endzeitgemeinde, das Volk des Gerichts. Und Jesus sagt seiner Gemeinde uns, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und dann natürlich die weißen Kleider und die Augensalbe, die ihr auch kennt. Also Jesus steht vor der Tür seiner Gemeinde und sagt, das allererste, was ich dir anbiete, von all den Dingen, die ich habe, ist im Feuer geläutertes Gold. Jetzt, was haben wir gerade gelernt? Im Feuer geläutertes Gold ist ein Symbol für echten Glauben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Predigten über Laodicea gehört habt. Ist ja ein relativ beliebtes Thema. Die meisten Predigten, die ich über Laodicea gehört habe, die gehen ungefähr so. Ich paraphrasiere jetzt, ich zitiere nicht. Ja. Wir sind Laodicea. Oh, wie schrecklich. Oh, wie ist unser Zustand so erbärmlich. Nicht wahr? Wir machen zu wenig Mission. Wir studieren Daniel 11 zu wenig. Wir essen immer noch zu viel ungesunde Sachen. Und die Missstände werden aufgezählt, nach und nach, nicht wahr? Und die Implikation ist, zum Glück haben wir wenigstens noch Glauben an Jesus, nicht wahr? Aber Jesus in der Laodicea-Botschaft steht nicht vor der Tür und sagt, du solltest mehr Daniel 11 studieren. Er steht dort nicht und sagt, dein Rock ist zu kurz, dein Essen zu ungesund. Er sagt nicht, du machst zu wenig Mission. All das mögen interessante Themen sein zu ihrem Zeitpunkt, aber das Anliegen Jesu an seine Gemeinde geht viel tiefer. Denn Jesus sagt seiner Gemeinde, was dir fehlt, ist rettender Glaube. Weil solange man die Idee hat, ja, wir müssten mehr aktiv sein, wir müssen noch ein bisschen konsequenter sein, dies und jenes, ja, stimmt, wir sind ein bisschen lau, nicht wahr? Wir sind ein bisschen lau. Aber zum Glück glauben wir an Jesus, oder? Wir haben ja unseren Glauben. Was sagt Laodicea? Ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Wodurch wird man reich? Durch das? Gold. Genau diese Einstellung, die wir alle haben, dass wir alle sofort zustimmen würden, ohne Probleme. Ja, ich müsste da ein bisschen vielleicht konsequenter sein. Ja, ich weiß, hier bin ich ein bisschen lau. Ja, ich weiß, hier bin ich nicht ganz so, wie ich vielleicht sein könnte. Da habe ich Wachstumsbereiche. Ja. Aber wenn uns jemand sagen würde, du hast keinen rettenden Glauben, das wäre unangenehm, oder? Aber es scheint mir so zu sein, dass das eigentlich das ist, worüber Jesus hier spricht. Und dass Laodicea genau deswegen irgendwie es nicht begreift, weil es immer denkt, ja, das andere, das brauche ich noch, aber das, worum es wirklich geht, habe ich doch. Ich habe doch Glauben, ich glaube doch, oder? Ich habe doch alle 28 Glaubenspunkte angekreuzt. Jesus sagt, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Offensichtlich ist das allererste, was Jesus möchte, wenn er an seine Endzeitgemeinde denkt, ist, er möchte, dass sie Glauben hat, echten Glauben, nicht den Glauben der Dämonen, weil, wie Jakobus sagt, das ist gut, ihn zu haben, das ist ganz wunderbar, ja, du tust wohl daran, aber das reicht nicht, der führt nicht in den Himmel. Eine Zustimmung zu Wahrheiten, die ich nicht leugnen kann, ist kein Glaube, der zum Himmel führt. Wir brauchen echten, biblischen, rettenden Glauben, den Glauben, von dem Jesus sagt, ich biete dir was an. Glaubt mir, Jesus, wenn er von Tür zu Tür geht und Dinge verkauft, dann dreht er uns nichts an, was wir schon haben. Es gibt ja Verkäufer, die so einfach nur Geld machen wollen, nicht wahr? Aber wenn Jesus uns etwas anbietet, dann deswegen, weil wir es brauchen. Auch wenn wir vielleicht uns immer gesagt haben, mein Glaube an Jesus, das ist schon wunderbar, nicht wahr? Da kommt vielleicht ein bisschen was dazu, nicht wahr? Hast du echten Glauben? Wir wollen heute uns anschauen, worin echter Glaube besteht, von dem wir dann wissen, dass wenn wir ihn haben, wir ewiges Leben haben. Nun, was ist rettender, echter, biblischer Glaube? Nun, es gibt mehrere Möglichkeiten, das so zu erklären. Meine Lieblingsvariante ist mit zwei Bibelversen. Der erste findet sich in Römer Kapitel 1. Römer 1 und dort Vers 17. Das ist die berühmte Evangeliumsdefinition dort bei Paulus in Vers 16 und 17. Wenn er Vers 16 sagt, dann schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Das ist die Gotteskraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Und dann heißt es jetzt in Vers 17, Achtung, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, und das ist ja ein berühmtes Zitat aus Habakuk, der Gerechte wird aus Glauben leben, oder? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Jetzt halten wir diesen Gedanken kurz und vergleichen diesen Bibelvers mit Matthäus Kapitel 4, Vers 4. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte, Matthäus 4. Die Geschichte ist natürlich Jesus in der Wüste. Da kommt der Teufel und versucht ihn. Und Matthäus 4, Vers 4 lesen wir die berühmte Aussage Jesu nach der ersten Versuchung, Matthäus 4, Vers 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem was? Einem? Jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also, gemäß Paulus, wodurch lebt der Mensch? Woraus lebt der Mensch? Gemäß Paulus. Aus dem Glauben. Genau, denn Paulus sagt, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Nach Paulus lebt der Mensch aus dem Glauben. Nach Jesus lebt der Mensch woraus? Aus jedem Wort Gottes. Jetzt, wer von beiden hat recht? Es gibt nicht zwei Arten zu leben, es gibt nur ein Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn also der Paulus sagt, der Gerechte lebt aus Glauben und Jesus sagt, der Mensch lebt aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, dann muss Glaube bedeuten, aus dem Wort oder aus jedem Wort Gottes zu leben. Denn nur wer aus jedem Wort Gottes lebt, der lebt durch den Glauben und hat genau den Glauben, von dem der Paulus sagt, das ist die Kraft Gottes. Wir müssen uns also die Frage stellen, was ist der Unterschied zwischen ich kenne Wahrheiten, die ich akzeptiere und zu denen ich Ja sage und ich lebe aus dem Wort Gottes. Was bedeutet es, aus dem Wort Gottes zu leben? Und dazu müssen wir uns vielleicht ein bisschen Gedanken machen, was das Wort Gottes eigentlich ist. Wo kommt zum ersten Mal in der Bibel das Wort Gottes vor? 1. Mose 1, ganz genau. Und zwar ziemlich am Anfang, da heißt es nämlich, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und die Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann heißt es in Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht. Und dann kommt etwas ganz Erstaunliches und es wurde Licht. Aber wir lesen dann drüber und denken, ja natürlich wurde es Licht, ja was auch anderes. In Wirklichkeit ist es eines der machtvollsten Verse der ganzen Bibel. Gott sagt, es werde Licht. Und es wird Licht. Lasst mich mal das ein bisschen illustrieren. Gottes Wort ist anders als mein Wort. Meine Worte können beschreiben. Ich kann zum Beispiel sagen, das ist ein Kürbis hier. Ja? Oder ich kann sagen, hier ist ein schwarzer Flügel. Ich kann sagen, das ist eine Bibel, ja. Aber wenn ich behaupte, das ist ein roter Flügel, wenn ich behaupte, das hier ist eine Banane, wenn ich sage, das sind drei Bibeln, was bin ich dann? Bin ich ein Lügner, oder? Meine Worte beschreiben nur die Realität. Aber als Gott sagt, es werde Licht, wie war die Realität? Es war dunkel, es war finster. Als Gottes Wort mit dem Inhalt, es werde Licht, auf die Finsternis prallt, was passiert mit der Realität? Die verändert sich. Mit anderen Worten, wenn Gott sagen würde, dies hier ist eine Banane, da wäre eine Banane. Wenn Gott sagen würde, das ist ein roter Flügel, würde der Flügel rot. Wenn ich behaupte, dort hinten steht ein gelber Elefant, bin ich ein Lügner. Wenn Gott sagt, dort steht ein gelber Elefant, steht dort ein gelber Elefant. Das ist, was der Vers sagt. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Deswegen sagt der Paulus, dass das Evangelium Kraft hat, weil im Wort Gottes ist Kraft. Es macht einen gigantischen Unterschied, ob ich einfach nur das Wort Gottes als Wahrheit betrachte, die einfach, ja, das ist so, das kann man halt nicht anders sehen. Oder ob ich die Kraft im Wort Gottes sehe und erlebe, die die Realität verändert. Zu viele Christen, ich möchte behaupten, zu viele Adventisten, sind damit zufrieden, etwas zu glauben, was sie für die Wahrheit halten, und ihre Realität verändert sich kein bisschen in ihrem persönlichen Leben. Glaube ist ein Leben aus dem Wort Gottes, das die Realität verändert. Wie sagt es Psalm 33 und dort Vers 6 und Vers 9? Psalm 33 und dort Vers 6 und 9. Ich bin mir sicher, ihr kennt auch diese Verse. Dort sagt die Bibel: Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Vers 9. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Wir schauen auf das Universum und denken, meine Güte, was für eine gewaltige Kraft hat das gemacht. Ihr Lieben, diese Kraft, die gesagt hat, es werde Licht und es wurde Licht, die gesagt hat, es werde Himmel und es war ein Himmel, die gesagt hat, es werde Mond und es war ein Mond, diese Kraft haltet ihr gerade zwischen euren Händen. Wir sagen, das ist das Wort Gottes. Aber leben wir auch so, dass uns bewusst ist, dass es das Wort Gottes ist, das die Kraft hat, Realität zu verändern? Nun, schaut mal mit mir in Johannes. Johannes hat etwas ganz Kühnes gewagt. Ja, Johannes, der schreibt sein Evangelium später als alle anderen. Und ihr wisst ja, die anderen drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die haben recht ähnliche Geschichten aufgeschrieben, und Johannes schreibt dann fast schon eine Generation später und will nochmal Geschichten liefern, die es vorher nicht gegeben hat, zur Stärkung der Gemeinde. Und er möchte Jesus in seiner Schönheit, in seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit darstellen, und er fragt sich, wie soll ich dieses Evangelium anfangen? Und er wagt etwas sehr Kühnes. Er fängt an, sein Evangelium mit den Worten: im Anfang. Und bezieht sein Buch, das er schreibt, direkt auf 1. Mose. Das war ja quasi heiliger Grund. Das war der Anfang der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt schreibt Johannes: im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Übrigens, nebenbei gesagt, was ist eigentlich ein Wort? Eine philosophische Frage, ich weiß. Was ist ein Wort? Wie würdet ihr es jemand auf der Straße erklären? Was ist ein Wort? Buchstaben, ja, aber sind auch Buchstaben. Aber nicht unbedingt ein Wort, jedenfalls nicht in einer Sprache, die mir bekannt ist. Also ja, es besteht meistens aus Buchstaben, aber? Ja, ein Wort ist ein Gedanke, den man hören kann. Weil wenn ich hier stehe, dann wisst ihr nicht, was ich denke, oder? Aber sobald ich rede, habt ihr quasi ein Fenster in mein Gehirn, in mein Denken. Und so ist dieses Wort gemeint. Am Anfang war das Wort war bei Gott. Das Wort offenbart, wie Gott denkt. Und dieses Wort ist diese schöpferische Kraft, von der in 1. Mose 1, Vers 3 steht: Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und dann heißt es weiter in Vers 4, in ihm, denn ihr wisst, das Wort ist nicht einfach nur eine theologische Idee. Das Wort ist sehr konkret. Wer ist das Wort? Jesus. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Im Wort, in Jesus, ist Leben. Und nur wer aus diesem Wort lebt, der hat rettenden Glauben. Glaube ist nicht die Zustimmung zu Wahrheiten, die ich nicht widerlegen kann. Glaube ist Leben aus jedem Wort. Nun, gehen wir noch einen Schritt weiter, um das ein bisschen genauer zu verstehen. Schaut mal mit mir in Römer 10, Vers 17. ein Vers, der das Ganze nochmal gut zusammenfasst, Römer 10 und dort Vers 17, dort heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Glaube muss seine Wurzel im Wort Gottes haben, in dieser schöpferischen Kraft, die Gott in sein Wort hineingelegt hat. Nun, habe eine Frage an euch. Weiß jemand, das sind so Lieblingsfragen, die man so stellt als Verkündiger, weiß jemand von euch, wo zum ersten Mal in der Bibel die Phrase das Wort des Herrn oder das Wort Gottes vorkommt? Also wir haben es ja gesehen, zum ersten Mal spricht Gott in 1. Mose 1, Vers 3, nicht wahr? Aber da steht nicht, das Wort des Herrn erging an die Finsternis oder so, ja? Sondern wo kommt zum ersten Mal diese Phrase vor, das Wort Gottes oder das Wort des Herrn? Hat jemand eine Idee, wo das zum ersten Mal vorkommen könnte? Ich wusste das bis vor ein, zwei Wochen auch nicht, ja? 2. Mose 20, da kommt es auf jeden Fall vor und da werden wir es auch morgen noch ausführlich betrachten, dankeschön. Aber es kommt schon ein paar Mal vorher vor. Also es ist ja so eine Phrase, die kommt so oft vor, dass man vielleicht gar nicht drüber nachdenkt. Ja? Aber der Mose spart sich einige Kapitel diese Idee auf, bis zu einem Kapitel, wo er es zum ersten Mal verwendet. Das Wort des Herrn, das Wort Gottes. Ich habe das vor kurzem gelernt von einer meiner Glaubensschwestern in meiner Gemeinde, von den jungen Geschwistern, die wir haben. Ganz toll. Also eine der tollsten Dinge, die ich erlebe in meinem Leben ist, wenn Leute, denen man Bibelstunden gegeben hat oder die man unterrichtet hat, wenn die dann Dinge rausfinden und einem selbst was beibringen. Das ist großartig. Ja? Und die hat das studiert und hat mir das gesagt. Ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Es kommt zum ersten Mal vor in 1. Mose 15. 1. Mose 15. Wer hätte das gedacht? 1. Mose 15 und dort Vers 1. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Hier haben wir zum ersten Mal die Phrase Wort Gottes oder Wort des Herrn. Nun, natürlich hat Gott vorher gesprochen, keine Frage. Aber hier verwendet Mose zum ersten Mal diese Phrase und ich glaube aus einem bestimmten Grund. Versetzen wir uns kurz in die Lage von Abraham. Gott sagt zu ihm in diesem Wort Gottes, ich bin dein Lohn. Was mit anderen Worten bedeutet, ich werde dafür sorgen, nicht wahr, dass du Erben hast und dass du, nicht wahr, dass es gut mit dir ist. Und Abraham antwortet ja dann darauf, was willst du mir schon geben? Ich habe ja nicht mal einen Sohn. Nicht wahr? Warum hatte Abraham keinen Sohn? Abraham, muss man ja sagen, an der Stelle noch. Seine Frau war unfruchtbar. Nun, da muss man nicht Medizin studiert haben, um zu wissen, das ist ein echtes Problem, wenn man Kinder haben möchte. Die Realität ist düster, finster. Und Gott sagt dann zu ihm, ihr kennt ja diesen berühmten Vers in Vers 5, und er führt ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Bist du schon mal in der Situation gewesen, wo du wusstest, menschlich gesehen, kommst du hier nicht weiter? Das kann nicht funktionieren. Schon so oft probiert. Abraham war in so einer Situation. Er wusste, Menschen möglich ist es nicht. Und Gott sagt nicht zu ihm, schau mal, vielleicht ein oder zwei, er führt ihn aus dem Zelt heraus, er führt ihn zu dem Sternenhimmel und sagt, zähl sie, so viele Nachkommen willst du haben. Und dann steht einer der erstaunlichsten Sätze der Bibel, nämlich, was steht über Abraham? Abraham glaubte ihm und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, das ist Theologendeutsch für, er ist gerettet. Ja, es ist rettender Glaube, Rechtfertigung. Jetzt die Frage ist, was war es an diesem Glauben, der so rettend war? Also ich habe mir die Frage gestellt, wie kam der Abraham darauf, der ja vorher, ich meine, der hat es ja versucht, nicht wahr? Der hat immer versucht, ein Kind zu bekommen, es hat nicht funktioniert. Er war sich schon sicher, Eliezer aus Damaskus wird mein Erbe. Und jetzt sagt Gott, du wirst Nachkommen haben. Und jetzt schaut er auf die Sterne, was hat ihn jetzt überzeugt, plötzlich Gott zu glauben? Er sollte sie erzählen. War es einfach die Menge der Sterne, dass er gezählt hat? 1, 2, 3, 4, 5, 217, 218, 219, 3125, 3926, dass er irgendwann gesagt hat, oh, so viele, ich glaube lieber. Ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwann, während er so die Sterne gezählt hat, wird der Heilige Geist ihn gepackt haben und ihn daran erinnert haben, Moment mal, wie kommen denn diese Sterne dorthin? Wie sind die denn da hingekommen? Gott sprach, es werde Stern und da waren die Sterne. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und als er den Sternhimmel betrachtet und über die Schöpfermacht Gottes nachdenkt, die sich in seinem Wort offenbart hat, dann begreift er plötzlich, wenn Gott etwas sagt, hat er die Kraft, den Inhalt seines Wortes Realität werden zu lassen. Und Abraham glaubte. Hast du den Glauben, dass der Inhalt des Wortes Gottes in deinem Leben Realität wird? Dass wenn du eine Verheißung liest, sie tatsächlich eintritt, wenn du sie in Anspruch nimmst. Ich gebe euch ein ganz, ganz klassisches Beispiel. 1. Johannes 1, Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Kann man auswendig vielleicht sogar. Wie oft passiert es, dass man vielleicht Gott um Vergebung gebeten hat, aber sich doch eigentlich nicht ganz sicher ist, ob man wirklich mit Gott im Reinen ist? Wie viele Menschen, wie viele Christen, ja, wie viele Adventisten sind sich manchmal nicht ganz sicher, ob dieser Vers tatsächlich jetzt Realität für sie ist? Was nützt es, wenn wir den Vers auswendig kennen und anderen in Bibelstunden geben und vielleicht die Referenz schnell sagen können, wenn wir nicht aus dem Wort leben, wenn wir nicht dieses Wort so behandeln, als ob es wahr ist? Und es gibt es mit vielen Beispielen. Ich meine, die Bibel ist voller Verheißungen. Die Bibel spricht davon, dass wir überwinden können. Die Bibel spricht davon, dass Gott bei uns ist alle Tage. Wie oft lesen wir vielleicht diese Worte, aber sind uns nicht sicher, ob die wirklich jetzt für mich gemeint sind. Lebst du aus dem Wort oder glaubst du nur, dass es keine Fehler enthält? Lebst du aus dem Wort Gottes? Abraham lebt aus dem Wort. Er war sich überzeugt davon, dass Gott das tun kann, was er gesagt hat. Und es scheint so zu sein, dass Jesus den Eindruck hat, dass genau dieser Glaube in seiner Gemeinde fehlt. Schaut mal mit mir in Jesaja 55, Vers 11, ein Vers, der bei so einer Betrachtung nicht fehlen darf. Ganz bekannt, Jesaja 55, Vers 11, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird wie zurückkehren? Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Niemand, der im kindlichen Glauben davon ausgeht, dass Gott tatsächlich das meint, was er sagt und das tun kann, was er sagt, geht leer aus. Glaubst du, dass das Wort Gottes, die Verse, die du liest, die Worte, über die du nachdenkst, dass sie eine Kraft haben, dass dort Jesus seine Kraft manifestiert, die deine Realität verändern kann? Viele Christen, vielleicht auch viele Adventisten, sind damit zufrieden, wenn sie sagen, naja, mein Leben ist so, wie es ist, aber irgendwie habe ich diese Hoffnung, dass im Himmel Gott mich trotzdem mag. Ja? Dass er irgendwie über mich lächelt und nett zu mir ist und sich über mich freut, aber mein Leben wird sich hier nicht so groß verändern. Ihr Lieben, wenn Gott sein Wort sendet, dann ist es eine Kraft. Das Evangelium ist eine Kraft. Das Evangelium sagt nicht einfach, bleibt alles so, wie es ist, aber irgendwie wirst du schon gerettet werden. Das Evangelium verändert. Das ist das Wesen des Wortes Gottes von 1. Mose 1 bis ganz ans Ende der Bibel. Die Frage ist dann, wenn da so viel lebensverändernde Kraft in der Bibel ist, warum lesen wir sie nicht öfter? Und denken drüber nach. Und beanspruchen das, was dort drin steht, ganz konkret. Lebst du aus der Bibel? Wenn deine Bibel verloren gehen würde, wie viele Tage bräuchte es, bis du es merkst? Kannst du einen Tag ohne deine Bibel überleben? Oder lebst du schon seit längerem so ganz gut? Wie stark lebst du aus dem Wort? Nun, in Titus 1, Vers 2 steht ein wirklich beeindruckender Vers. Wenn man den sich durchdenkt, dann hilft das, dieses Thema noch besser zu begreifen. In Titus 1 und dort Vers 2, da heißt es, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der, wie geht's weiter, nicht lügen, da steht nicht lügen will oder nicht lügen mag oder nicht lügen möchte, sondern nicht lügen kann. Die Idee dahinter ist, also hypothetisch, zitiert mich nicht falsch, okay? Wenn wir uns vorstellen würden, hypothetisch, passiert niemals, dass Gott lügen wollte, könnte er gar nicht. Warum? Weil das, was er sagt, geschieht. Das Wort, das aus seinem Mund hervorgeht, verändert die Realität. Ich kann sagen, dort steht ein rosa Elefant, weil ich weiß, da wird keiner stehen, nicht wahr? Wenn Gott sagt, da ist ein rosa Elefant, er kann gar nicht lügen, weil in dem Moment, wo er das sagt, geschieht's. Die Frage ist nur, lassen wir dieses Wort in unser Herz? Glauben wir ihm, dass das so ist? Oder ist die Bibel für uns ein Buch mit leeren Gedanken, also leeren mit H, ja? Mit leeren Komma, Gedanken, mit Dingen, die man da vielleicht so als Weisheit mal auf sich nimmt und ja, ganz toll findet? Ist die Bibel, das Wort Gottes, ist Jesus eine Kraftquelle für dich? Erlebst du die schöpferische Kraft Gottes in deinem Leben? Schaut mal mit mir, wie der Paulus das ausdrückt. Ganz wunderbar. In 2. Korinther 4, Vers 7. 2. Korinther 4, Vers 7. Dort heißt es, Vers 6, Entschuldigung. 2. Korinther 4, Vers 6. Dort sagt der Paulus, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, wann hat er das gemacht? An welchem Tag hat er gesagt, es werde Licht? Am ersten Schöpfungstag. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch wo in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Was der Paulus sagt, ist genau dasselbe, was am ersten Schöpfungstag passiert ist, soll auch in unserem Herzen passieren. Am ersten Schöpfungstag war die Erde wüst und leer und finster. Kann es sein, dass auch unser Herz finster und leer und chaotisch sein kann? Chaotisch, weil das Leben völlig durcheinander geht, weil man nicht weiß, noch ein, noch aus, nicht wahr? Überlastet mit Dingen, man ist vielleicht völlig verwirrt, emotional, leer, weil man sich einsam fühlt. Man hat vielleicht 1000 Freunde auf Facebook und doch niemanden, mit dem man seine engsten, tiefsten Probleme teilen kann. Ein leeres Herz, ein finsteres Herz, weil man nicht weiß, was die Zukunft bringt. Finster, vielleicht von Sünde, von der niemand was weiß. Nicht mal der Ehepartner. Und Gott möchte sagen, es werde Licht. Nun, was konnte die Erde machen, um das Licht anzunehmen? Nicht viel, nicht, ja? Wir müssen nicht erst in eine Vorleistung gehen, um dieses Licht zu akzeptieren, wenn wir Jesus glauben. Ellen White hat das mal so schön gesagt, wenn wir so leben, als ob Gottes Wort wirklich das tut, was es sagt, tut es, was es sagt. Das Problem ist nur, oftmals lesen wir die Dinge und sagen, ah, das ist vielleicht für den gemeint, das kann ich vielleicht später mal erreichen. Ja, dass, wenn wir so leben, als ob Gottes Wort das meint, was es sagt, selbst gegen unsere Gefühle. Das kann nämlich manchmal sein, dass ich eine Sünde getan habe vielleicht und ich bereue das vor Gott. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Und man liest dort, dass wenn wir die Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns und er reinigt uns, sagen dann die Gefühle automatisch, ja, mir ist vergeben. Ja, die Gefühle sagen manchmal, na, du bist ein schlimmer Sünder. Man hat ja, wisst ihr, wenn man einen Hut auf hat und man nimmt den Hut ab, hat man immer noch das Gefühl, dass der Hut drauf ist, nicht wahr? So geht es mit den Gefühlen. Glaube ist etwas anderes als Gefühl. Glaube sagt, weil dort steht, dass Gott mir vergeben hat, lebe ich jetzt so, als ob er mir vergeben hat, egal was ich fühle. Und dadurch wird es wahr. Und dadurch kommt Kraft in mein Leben und dadurch verändert sich mein Leben Stück für Stück. Das ist rettender Glaube, denn durch diesen Glauben kann Jesus unser Leben formen. Nun, es gibt noch einen Aspekt, bevor wir zum Ende kommen. Jesus sagt ja nicht nur, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus dem Wort Gottes, sondern er sagt, er lebt aus jedem Wort. Hat dieses kleine Wörtchen jedem eine Bedeutung? Oh, eine ganz große. Lasst mich das mal versuchen zu illustrieren. Geht mal mit mir zu Matthäus Kapitel 5. Da geht es gerade nicht um den Glauben, da geht es um etwas anderes, aber das Prinzip ist genau dasselbe. Matthäus 5 und dort Vers 44. Jesus sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Wie viele Menschen soll ein Christ lieben? Alle. Nun, würdet ihr sagen, ist das einfach oder schwer? Unmöglich. Für einen Menschen ohne den Heiligen Geist ist das unmöglich. Und genau deswegen sagt das Jesus. Weil es ist sehr wohl möglich, einige Menschen zu lieben. Die Tatsache ist, jeder Mensch liebt einige. Oder? Jeder Mensch liebt vielleicht seinen Ehepartner oder seine Freunde. Oder seinen Nachbarn, oder vielleicht auch nicht. Ja, seine Familie. Es gibt keinen Menschen, der niemanden liebt. Selbst Adolf Hitler hat seinen Schäferhund geliebt. Kein Scherz. Aber deswegen ist er kein Christ. Und zwar mit Abstand nicht. Wir denken manchmal, oh, ich bin so nett zu meinen Kindern. Ich bin so freundlich zu meinen Nachbarn und ich reiß mich sogar am Riemen, wenn ich in die Gemeinde gehe und Schwester Y mir über den Weg läuft, dann bin ich immer ganz freundlich. Also ich muss auch wirklich ein guter Christ sein, oder? Ihr Lieben, das kann jeder Buddhist, jeder Moslem, jeder Atheist kann das. Aber was niemand kann, außer Gott, ist jeden Menschen zu lieben. Nun, wenn ein Mensch in seinem Leben tatsächlich jeden liebt, dann ist das der unmissverständliche Beweis, dass hier Gottes Geist am Wirken ist, oder? Das macht einen Christen aus. Nun, was ich illustrieren will, ist der Unterschied zwischen alles oder etwas. Wir denken vielleicht, naja, mit ein bisschen Liebe kommen wir schon gut in den Himmel, oder? Wie viel Liebe brauche ich denn? Muss ich auch noch meinen Bruder Y und Bruder X lieben? Muss ich den lieben? Muss ich meinen Prediger lieben? Ja? Muss ich den lieben? Muss ich meinen Gemeindeleiter lieben? Muss ich meine Schwiegermutter lieben? Ja? Wo ist das Maß? Gott sagt, das Maß ist ganz oben. Alle. Nun, ihr müsst nicht Panik bekommen, ihr müsst nicht mit allen zusammen wohnen, nicht wahr? Aber die Liebe, die Gott zu Menschen hat, werden wir zu allen Menschen haben. Nun, übertragen wir das mal auf das Thema Glaube. Jesus sagt, der Mensch lebt aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wie viel Verheißung soll ich glauben, um rettenden Glauben zu haben? Wie viele biblische Bücher soll ich als Grundlage meines Lebens annehmen, damit ich rettenden Glauben habe? Wie viele Worte Gottes sind notwendig, um rettenden Glauben zu haben? Lass mich das so illustrieren. Stellt euch vor, da gibt es einen Menschen im Urwald und er weiß von Gottes Wort vielleicht so viel, dass die Pflanzen sich zum Licht drehen und sein Gewissen sagt ihm, er soll seine Frau nicht ihr untreu werden. Und vielleicht kennt er Johannes 3, Vers 16 von einem Missionar. Ja? Und all das Wenige, was er weiß, diese ganz kleinen wenigen Worte Gottes sozusagen, all das, was Gott sich ihm offenbart hat, das hält er von ganzem Herzen und lebt aus jedem dieser Worte. Hat er rettenden Glauben, ja oder nein? Okay, und jetzt kommt ein Siebenten-Tags-Adventist in Westeuropa. Der kennt die halbe Bibel auswendig und sagt zu allen 28 Glaubenspunkten oder vielleicht zu den meisten, ja. Da gibt es ein paar Punkte, wo er sagt, ach, das ist wahrscheinlich nicht besonders heilsnotwendig, oder? Das ist nicht so das Entscheidende. Das steht zwar in der Bibel, aber das brauche ich eigentlich nicht. Hauptsache, ich habe ja Jesus. Ich glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist ja rettender Glaube, oder? Und er von all dem, was er weiß von Gottes Wort, glaubt er, sagen wir mal, 87%. Den Rest hält er für unwichtig und denkt, das kann man auch ignorieren. Hat er rettenden Glauben? Nein, hat er nicht. Rettender Glaube wird nicht gezählt. Rettender Glaube ist eine Einstellung, die sagt, egal wie viel ich weiß, ob ich wenig weiß, mittel weiß, viel weiß, egal was Gott mir sagt, daraus lebe ich. Rettender Glaube unterscheidet niemals zwischen Worten Gottes, die wichtig sind, und Worten Gottes, die unwichtig sind. Weil wenn Gott spricht, dann will er die Realität verändern. Gott spricht nicht fürs Museum. Und wenn Gott mir etwas zeigt in meinem Leben, das ist der Moment, wo rettender Glaube wirklich aktiv wird, solange Gott etwas Schönes sagt, ist es ganz toll. Ich meine, Gott ist die Liebe, mit ewiger Gnade habe ich dich zu mir gezogen. Das lieben wir. Wenn Gott in seinem Wort mir etwas zeigt, wo er mich ermahnt, wo der Finger in der Wunde liegt, da fangen die Probleme an, da fangen wir an zu sagen, oh, wer weiß, ob dieses Thema wirklich heilsnotwendig ist. Ist das eine Erlösungsfrage, stellen wir mal? Ihr Lieben, was ist denn eine Erlösungsfrage? Ist es eine Erlösungsfrage zu wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Nein, 4000 Jahre lang wussten Gläubige nicht, dass Jesus am Kreuz sterben wird. Die meisten, ja, quasi alle Gläubigen des Alten Testaments werden im Himmel sein und werden nicht wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Was ist denn eine Erlösungsfrage? Es gibt nur eine Erlösungsfrage, nämlich, hast du Glauben? Jetzt werdet ihr sagen, ach du meine Güte. Womit habe ich denn das verdient, dass ich Siebenten-Tags-Adventist bin und die Bibel so gut kenne? Dass Gott mir so viel Wahrheit offenbart hat, dass ich das alle halten muss. Ihr Lieben, wann immer Gott sein Wort sendet, sendet er die Kraft mit, es zu halten. Ich möchte euch das zum Abschluss in einer letzten Illustration zeigen, die aus 5. Mose kommt. Schaut mal mit dir 5. Mose und dann die Illustration, dann sind wir am Ende. 5. Mose 32, übrigens 5. Mose, ein wunderbares Buch. 30 und dort Vers 11 bis 14. 5. Mose 30, Vers 11 bis 14, denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will von uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will von uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Paulus sagt später im Römerbrief, in Römer 10, er zitiert das, er paraphrasiert das und zitiert das und sagt dann, das ist der Glaube, den ich predige im Römerbrief. Hier aus 5. Mose 30. Also was will Mose hier sagen? Mose will sagen, das Wort Gottes ist niemals zu hoch. So hoch, dass jemand anderes für uns es holen müsste. Es ist niemals zu fern, als dass man irgendwie eine Seereise machen müsste, um das Wort Gottes zu erreichen. Sondern das Wort Gottes ist immer nah, es ist immer praktisch. Ellen White, habe ich vor kurzem gelesen, hat mal gesagt, Gott hat uns nur die Dinge offenbart, die wir brauchen. Also wehe uns, wenn Gott uns Dinge offenbart und wir sagen, das brauche ich nicht. Ja, da sind wir klüger als Gott. Das geht meistens schief, immer. Das Wort Gottes kann man am besten so illustrieren. Wer von euch erinnert sich noch an seine alte Schulzeit zurück, an den Sportunterricht? Ja, Sportunterricht. Habt ihr damals auch Hochsprung machen müssen? Ja, diese Latte, nicht wahr? Die Hochsprunglatte, dahinter ist eine Matte. Und dann läuft man an und dann versucht man drüber zu springen. Jetzt nehmen wir mal an, die biblischen Maßstäbe für unser Leben, denn die Bibel hat Maßstäbe für unser Leben, oder? Ratschläge, was wir, wie wir reden sollen, wie wir denken sollen, was wir uns anschauen sollen, was wir hören sollen, wie wir essen sollen, alles mögliche. Ja? Habt ihr den Eindruck, dass diese Maßstäbe eher hoch oder eher niedrig sind in der Bibel? Man hat schon eher den Eindruck, dass es eine hohe Messlatte ist, oder? Also was machen wir als Christen? Wir sehen die Messlatte und sagen, okay, rüber, nicht wahr? Ja? Laufen an, springen und scheitern. Denken uns, wir haben nicht genug Anlauf genommen. Jetzt aber, ja, laufen wir los, mit aller Kraft, versuchen es zu schaffen und springen rüber und scheitern. Manch einer sagt, es bringt ja eh nichts. Manch einer kommt vielleicht auf die Idee, vielleicht möchte Gott gar nicht, dass wir so hoch springen und fängt an, die Latte so ein bisschen runter zu machen. Das ist einfacher, oder? Aber wisst ihr, das Wort Gottes ist nicht einfach nur eine Latte, sondern das Wort Gottes ist eine hohe Latte, bei der das Trampolin gleich mitkommt. Bei der ein Trampolin dabei steht, dass wenn ich es benutze, egal wie sportlich ich bin, wenn ich Gott glaube, ich über diese Latte drüber komme, egal wie schwach ich bin. Denn die Bibel sagt, wir überwinden ganz knapp, so im letzten Moment, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Durch den Glauben können wir Überwinder sein. Nicht, weil wir uns so sehr angestrengt haben, so lang gelaufen sind, so schnell gelaufen sind, mit so viel Kraft abgesprungen sind, sondern wir einfach das Trampolin entdeckt. Und was ist das Trampolin? Das Trampolin ist die Kraft im Wort. Die Messlatte ist der Inhalt des Wortes, sozusagen das, was sozusagen, nicht wahr, die Regel ist oder der Maßstab oder was auch immer. Aber daneben gibt es ein Trampolin, die Kraft, die schöpferische Kraft des Wortes Gottes. Und zu viele Christen, zu viele Adventisten sehen immer die Latte und denken sich, meine Güte, und sehen nicht das Trampolin, die Kraft, die Gott in seinem Wort hat, dass er hier sagt, du kannst es tun. Johannes hat davon erfahren, als er sagte, die Gebote Gottes sind leicht. Das kann nur einer sagen, der sich mit dem Trampolin auskennt und über jede Latte rüberhüpft, ganz ohne Probleme. Nun, man bekommt keine Goldmedaille mehr, weil man so toll gesprungen ist, weil das war ja nicht mehr die eigene Leistung, oder? Man kann sich nicht mehr rühmen, ich war so schnell, ich war so stark, ich bin so schnell rübergekommen. Nein, 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 das ist das Trampolin, jeder kann das. Deswegen die Frage, möchtest du dein Leben selbst bestimmen? Oder möchtest du aus dem Wort Gottes leben? Möchtest du Jesus Christus zum tatsächlichen Zentrum deines Lebens machen? Nicht das nur sagen, sondern es tatsächlich glauben, dass er durch sein Wort deine Realität verändern kann. Wenn das dein Wunsch ist, bist du heavenbound. Denn das ist die einzige Bedingung. Jetzt kommt's, alles, was wir denken, was doch danach kommen müsste nach dem Glauben, ist dann schon im Glauben mit drin. Denn dieser Glaube bewirkt dann alles, was wir sonst immer noch extra neben dem Glauben dazu addieren und so weiter. Das ist alles schon quasi im Paket mit drin, weil dieser rettende Glaube die Realität verändert. Nicht durch meine Kraft, nicht durch meine Stärke, nicht durch meine Intelligenz, sondern durch die schöpferische Kraft des Wortes Gottes. Wäre es nicht an der Zeit, einen Sabbat, der ein Denken, ein Andenken an die Kraft Gottes ist, an die Schöpferkraft, einen Sabbat damit zu verbringen, über Gottes schöpferische Kraft in seinem Wort nachzudenken, dass eben Glauben in Anspruch nehmen und tatsächlich sich dazu entscheiden, so zu leben, dass die Worte Gottes in meinem Leben Realität werden dürfen. Glauben, dass er das, was er sagt, auch wirklich meint. Wer von euch möchte sich vornehmen, diese Entscheidung zu fällen, aus jedem Wort Gottes zu leben? Das ist euer Wunsch? Gott sei gelobt.